Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Unheilige Paare, Liebesgeschichten, die keine sein durften. Unter diesem Titel hat die katholische Theologin Elke Bahüter-Mortange, Professorin für Dogmatik und Dogmengeschichte an der Universität Freiburg im Breisgau, ein Buch veröffentlicht. Darin dokumentiert sie verbotene Liaisons und Dreiecksbeziehungen von Nonnen, Priestern und Theologieprofessoren. Heidi Kronenberg hat mit ihr über die Liebesdramen von Eloise und Abelard, von Charlotte von Kirchbaum, Nelly und Karl Barth und von Luise Rinser und Karl Rahner gesprochen. Verzeihen Sie bitte die vielen Versprecher eben.
Ich hab dich lieb. Um deines Glaubens willen habe ich dich lieb gewonnen.
Ich bitte Sie, schreiben Sie mir oft, so oft Sie können.
Du bist ein Wurf Gottes. Du bist ihm schön gelungen.
Auf alle Fälle komm und komm früh genug am Tag, damit wir Zeit haben. Schade, schade, dass es nicht heute sein konnte.
Keine Stufe der Liebe ließen wir Leidenschaftlichen aus.
Es ist schrecklich, von einem Heiligen geliebt zu werden.
Du selbst hast es gefühlt und ausgesprochen, dass dieses Herz dein ist. Du weißt es, ich weiß es, Gott weiß es.
Nicht wahr? Du verstehst. Du hast nicht Angst vor so etwas. Du kannst das. Du darfst es dir erlauben, die Süßigkeit einer Begegnung anzunehmen. So nimm also meine Hand, wenn nötig, mit Gewalt.
Liebeserklärungen, Liebesverlangen, Liebesschmerz. Dokumentiert in Briefen von Ordensleuten und Theologieprofessoren, von Schriftstellerinnen und Ärztinnen aus dem 12. bis ins 20. Jahrhundert. Leidenschaftliche Zeugnisse einer untergründigen Geschichte des Christentums. Über verbotene, versteckte, vertuschte Liaisons von Kirchenmännern und Kirchenfrauen.
In der christlichen Frömmigkeits- und Theologiegeschichte, da gab und gibt es Paare, deren Passion füreinander im Verborgenen, im Schatten gelebt wurde und die zum Teil bis heute unter dem Stigma leidet. Eigentlich darf das, was sich diesen Paaren dazu schickte und was sie da gelebt haben, nicht sein. Nicht sein, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Sei es, dass sie als Priester und Ordensleute dem Zölibat verpflichtet waren und nur Gott lieben durften, sei es, dass sie bereits verheiratet und damit ehelich gebunden waren.
Die katholische Theologin Elke Bahüter-Mortange, Professorin für Dogmatik und Dogmengeschichte an der Universität Freiburg im Breisgau. Bei der Recherche für ihr Buch »Unheilige Paare – Liebesgeschichten, die keine sein durften« betrat sie sozusagen die theologischen Hintertreppen. Diese führten etwa in die Privatgemächer von Eloise und Abelard in Paris des 12. Jahrhunderts, in jene von Luise Rinser und Karl Rahner und von Nelly und Karl Barth, die mit Charlotte von Kirschbaum ein Ménage à trois führten. Elke Bahüter-Mortanges theologisch-amoröse Detektivarbeit hatte ihre Tücken, denn längst nicht alle Briefe, die zwischen den Paaren hin und her flogen, waren ihr zugänglich.
Sie sind oftmals in der einen oder anderen Weise geschönt. Manches dieser Paare ist wohl sehr erschrocken über die sich einstellende Vertrautheit, über die Töne intimer Herzlichkeit und über die Dämme, die plötzlich kein Halten mehr kannten. Sowohl sie selber als auch ihre Nachlassverwalter, die glaubten irgendwie, es ihrem guten Ruf, ihrem kirchlichen Ansehen schuldig zu sein, zum Teil ganze Briefsammlungen aus mehreren Jahrzehnten wegzusperren, sie zu bereinigen oder, was am schlimmsten ist, sie zu verbrennen. Die über 1800 Briefe, die der Jesuitenpater Karl Rahner an die Schriftstellerin Luise Rinser während 6 Jahren geschrieben hat, die sind bis heute unter Verschluss. Nur die Briefe Luise Rinser sind zugänglich. Sie hat sie 8 Jahre vor ihrem Tod unter dem Titel Gratwanderung publiziert.
Später mehr zu dieser Beziehung aus den 1960er Jahren zwischen Luise Rinser und Karl Rahner. Zuerst ein Blick zurück ins 12. Jahrhundert, auf das wohl berühmteste Liebespaar seiner Zeit.
Mag dir der Name Gattin heiliger und ehrbarer scheinen, mir war allzeit reizender die Bezeichnung Geliebte oder gar, verarge es mir nicht, deine Konkubine, deine Dirne.
Elke Bay de Mortange, ein leidenschaftlicher Ausspruch einer Liebenden an ihren Geliebten. Wer schreibt da an wen?
Ja, es schreibt die Ordensfrau und Äbtissin Eloise an ihren Ehemann Abelard, seines Zeichens Philosoph und Mönch. Und als sie die schreibt, da haben sich die beiden lange nicht mehr gesehen. 10 Jahre hatte absolute Funkstille zwischen den beiden geherrscht, die eben nicht nur Ordensfrau und Mönch waren, sondern auch Ehefrau und Ehemann. Abelard war einer der bedeutendsten Denker des Mittelalters. Er war Philosoph und Theologe und er war das intellektuelle Schwergewicht im Paris des 12. Jahrhunderts.
Und die Frau im Bunde, die Eloise?
Die Eloise, die ist Jahre jünger als Abelard, ganze 20 Jahre. Sie ist klug, sehr klug und sie ist schön. Wohl ist sie das Kind einer Nonne. Sie wächst im Kloster Argenteuil in der Île-de-France auf. Im Jahr 1116 kommt sie nach Paris zu ihrem Onkel. Ihr Onkel Fulbert, der ist Domkanoniker an der Kathedrale Notre-Dame in Paris.
Da beginnt eine turbulente Liebesgeschichte.
Da beginnt eine sehr turbulente Liebesgeschichte. Der Onkel, der will für seine 17-jährige überaus begabte Nichte nur das Beste. Und er macht den gefeierten Abelard zu ihrem Hauslehrer. Und dann kommt es, wie es kommen musste. Abelard und Eloise kommen sich nahe, sehr nahe, und Eloise wird schwanger. Daraufhin entführt Abelard sie kurzerhand, bringt sie zu seiner Schwester in die Bretagne, wo Eloise mit einem Sohn niederkommt. Er bietet dem hintergangenen Onkel, der natürlich sehr erzürnt ist über den ganzen Fortgang der Dinge, dem bietet er an, Eloise zu heiraten, allerdings unter der Bedingung, dass die Vermählung geheim gehalten wird. Weil Abelard Eloise dann aber nach der Heirat ins Kloster verbringt, glaubt der Onkel erneut getäuscht worden zu sein. Und er sinnt auf grausamste Rache. Er heuert Schergen an, die des Nachts Abelard überfallen und ihn entmannen. Die Bestürzung und die Scham Abelards, die ist riesengroß. Er flieht Hals über Kopf, wird Mönch und zieht sich in die Einsamkeit in der Champagne zurück. Eloise, die wird Nonne. Abelard aber wird nach einer längeren Auszeit wieder nach Paris zurückkehren und an seine alten Erfolge anknüpfen können.
Eloise und Abelard verhalten sich in ihrer Liebesgeschichte sehr unterschiedlich, vor allem in den Krisen. Zeigen sich darin die unterschiedlichen Temperamente der beiden oder schlicht Geschlechterunterschiede dieser Zeit?
Ob es Charakterunterschiede oder Geschlechterunterschiede dieser Zeit waren, ich glaube, da muss die Historikerin in der Theologin vorsichtig sein. In ihrem heutigen Ist-Zustand, da sagen die Quellen Folgendes. Abelard ist derjenige, der versucht, die tief empfundene Scham über seine Verstümmelung als Mann, religiös-theologisch zu deuten und religiös zu überhöhen. Er wird argumentieren, seine Entmannung, das ist die gerechte Strafe Gottes für ihr schamloses Treiben.
So sehr kettete mich die Glut der Begierde an dich, Eloise, dass ich jene elenden Genüsse, deren Namen uns schon erröten macht, Gott und mir selbst vorzog. Der Verlust desjenigen Teils meines Körpers, welcher der Sitz der Lust war und die Ursache meiner Begehrlichkeit, hat mich an Leib und Seele von aller Unreinheit abgeschnitten. Für den heiligen Dienst des Altars macht es mich umso tauglicher, als mich nun kein fleischliches Gelüste mehr stört.
Eloise aber, sie wird ihm ein Leben lang ihre Liebe nachtragen und sie wird seinen Versuchen, das Geschehen religiös zu überhöhen, sich hartnäckig verweigern. Das wird sie gleichwohl nicht dran hindern, eine sehr erfolgreiche Äbtissin zu werden, mit viel Geschick das Vermögen ihrer Ordensgemeinschaft zu mehren. Aber sie legt eigentlich letztlich nur ihrer Zunge Zügel an, weil sie ihrem Herz keine Zügel anzulegen vermag.
Gott weiß es. Nichts habe ich bei dir gesucht als dich selbst. Dich schlechthin begehrte ich. Kein Ehebündnis, keine Morgengabe habe ich erwartet. Nicht meine Lust und meinen Willen suchte ich zu befriedigen, sondern den deinen. Das weißt du wohl.
Eloise und Abelards Liebesgeschichte war ein gesellschaftlicher und kirchlicher Skandal. Wie wurde dieser denn überliefert, vertuscht, verfälscht, verherrlicht?
Die Rezeption dieser Liebesgeschichte, die könnte in der Tat widersprüchlicher nicht sein. Im 13. Jahrhundert feiert man Eloise, man feiert sie gerade wegen ihres freimütigen Plädoyers, lieber Abelards Dirne als seine Gattin sein zu wollen. Sie wird zur Verfechterin und Heroin der freien Liebe. Doch was von den einen gefeiert wird als erotisches Exempel, als Verkörperung der Amour-Passion, das wird von anderen, namentlich kirchlichen Kreisen, als Inbegriff weiblichen Verfallenseins an die Sünde degutiert und auch inkriminiert. Als 1616 die erste Edition des Briefwechsels der beiden im Rahmen einer Gesamtausgabe des Œuvres Abelards erscheint, da wird dieser prompt auf den römischen Index der verbotenen Bücher gesetzt und nicht zuletzt auch wegen Eloise Geringschätzung der Ehe gegenüber.
Ich komme mir vor wie die Geliebte eines Schahs, der ihr jeden Morgen einen Brillanten von etwa 1 Zentimeter Durchmesser auf den Frühstückstisch legt. Jetzt hat sie schon eine ganze Kette. Von unschätzbarem Wert ist die und keine andere Frau auf Erden hat so eine.
Wir machen jetzt einen Riesensprung, nämlich vom 12. ins 20. Jahrhundert und sprechen über die Beziehung der Schriftstellerin Luise Rinser mit dem Jesuitenpater Karl Rahner, der eigentlichen Lichtgestalt der katholischen Theologie des 20. Jahrhunderts. Luise Rinser wurde 1911 in Oberbayern geboren, wuchs streng katholisch auf und starb als 90-Jährige 2002. Mit ihrem Roman Mitte des Lebens wurde sie berühmt, das war der eigentliche Durchbruch. Dann schrieb sie aber auch viele Bücher mit religiösen Themen. Bruder Feuer, hier geht es um Franz von Assisi, dann die berühmte Miriam, das Buch, in dem Luise Rinser über Maria von Magdala geschrieben hat. Luise Rinser war 3-mal verheiratet, zuletzt mit dem Komponisten Karl Orff. Verbindungen zu berühmten Männern spielten in ihrem Leben eine ganz wichtige Rolle. Sie kannte auch den Dalai Lama persönlich. Und dann hatte sie eben eine Beziehung zum großen Theologen Karl Rahner, Elke Beute-Mortange.
Rahner war, Sie haben es gesagt, die unbestrittene Autorität und eigentlich Lichtgestalt der katholischen Theologie des 20. Jahrhunderts. Er, der 1904 in Freiburg im Breisgau geboren wurde, war kaum 18-jährig in den Jesuitenorden eingetreten. Mit 38 wurde er Professor für Dogmatik und Religionsphilosophie an der Universität in Innsbruck. Später wechselte er dann auf Lehrstühle nach München und Münster in Westfalen. Er war einer derer, die als theologischer Berater auf dem 2. Vatikanischen Konzil nachhaltig die Weichen gestellt hat Und sein wissenschaftliches Œuvre füllt ganze Schrankwände.
Im eben gehörten Auszug aus einem Brief von Luise Renser an Karl Rahner schwärmt die Schriftstellerin von den theologischen Brillanten, die sie von Karl Rahner offenbar zugeschickt erhielt. Man könnte daraus durchaus schließen, die beiden hätten eine rein geistige, geistliche Verbindung gepflegt. War dem so? Also Luise Renser klagte einmal in einem Brief, es ist schrecklich, von einem Heiligen geliebt zu werden. Und sie schreibt auch, ich kann dich nicht nur geistlich lieben, weil ich nicht weiß, wie das geht.
Ob dem so war, ich weiß es nicht. Renzers Sehnsucht, sich ihm auch als Frau hinzugeben, die ist unüberhörbar in diesen Zitaten. Ob Karl Rahner auf seiner Gratwanderung mit Luise Renser etwas gelebt hatte, das mit seinem Versprechen, als Ordensmann sexuell enthaltsam zu leben, kollidiert, das weiß nur er und die Renser. Und vielleicht könnten die Briefe Karl Rahners Eindeutigkeit bringen, doch die sind unter Verschluss.
Die beiden hatten ja einen außerordentlich intensiven Briefwechsel. Karl Rahner schrieb von 1962 bis zu seinem Tod über 1800 Briefe an Luise Renser. Was faszinierte Renser denn an Rahner?
Renser sucht den Kontakt zu Rahner. Sie ist es, die das erste Treffen mit ihm einfädelt. Er erscheint ihr zunächst etwas kümmerlich. Sie hat sich mit ihm an der Pforte des Jesuitenkollegs in Innsbruck verabredet und sie ist etwas enttäuscht über den Mann im schäbigen Regenmantel, der klein und unscheinbar wirkt mit der Tasche unterm Arm. Sie legt ihm aber dennoch ihr Herz zu Füßen, aber vielleicht ein bisschen mehr dem Aristokraten unter den Intellektuellen und ein kleines bisschen weniger ihm als Mann.
Es erfüllt mich mit Stolz, dass der große Karl Rahner, der fleischgewordene höchst geistige Anspruch, mir so bestürzend beglückend nah ist. Wie kann das denn sein, dass der mich gern hat, mir Freund ist, Partner? Ich weiß nicht, was alles. Was bin ich denn, dass Gott mir diesen Menschen gab?
Es schmeichelte ihr offenkundig, dass es ihr gelang, den großen Rahner für sich einzunehmen. Doch in dem Moment, wo er ihr ergeben war, distanziert sie sich eigentlich zunehmend von ihm. Und desto mehr sie ihn zurückwies, desto mehr verzweifelte er und ließ sich emotional ins Nichts fallen.
Man kann den Eindruck gewinnen, dass das eigentliche Opfer dieser Beziehung sei am Schluss Karl Rahner. War das so eine Art ein Doppelspiel Rinsers? Was geschah da eigentlich? Irgendetwas schwingt da noch mit.
Ja, da schwingt noch etwas mit. Ich glaube, man könnte diese Geschichte eine traurige Ballade nennen. Die Verwirrung der Gefühle war wohl letztlich zu groß und bei dieser Gratwanderung zu zweit war von Anfang an ein Dritter mit auf dem Weg. 1962 bis 1965, Zweite Vatikanische Konzil. Rahner ist vor Ort als persönlicher Berater von Kardinal König tätig und auch als offizieller Konzilstheologe. Luise Renser, ebenfalls in Rom, amtet als Berichterstatterin für eine deutsche Zeitung. Und hier in Rom kommt dann der Dritte im Bunde ins Spiel. Die Renser nennt ihn in ihrer Autobiografie nur mit dem Kürzel Groß M. Groß A. Es versteckt sich dahinter ebenfalls ein Ordensmann, ein Benediktinerabt. Es handelt sich um Johannes Maria Höck, der ebenfalls in Rom des Konzils wegen ist und dem Renser, wie es scheint, bereits vor Rahner ergeben war. Sie hat es selber Rahner gegenüber eigentlich ganz deutlich in einem ihrer Briefe im Juni 1966 gesagt. Sie schreibt, ich weiß doch, wie das ist, wenn du fast 60 Jahre alt zum ersten Mal dich öffnest einem Menschen und dich ganz gibst und vertraust Und der andere dann sagt, aber so hab ich's nicht gemeint. Ich, Rinser, bin damit nach zwei Seiten schuldig geworden, dir und M.A. gegenüber.
Sollte es nicht möglich sein und erlaubt, dass ich Nelly als meine Frau und dich, Charlotte, nun eben, da die Stelle der Ehefrau nur einmal zu besetzen ist, als meine liebe, unentbehrliche Kameradin Lollo liebhabe. Jedes in ganz anderer Beziehung und unter ganz anderen Ordnungen, ohne dass es zu Konflikten kommen muss.
Unheilige Paare, Liebesgeschichten, die keine sein durften, gibt es nicht nur auf katholischer, sondern auch auf evangelischer Seite. Rund um den Theologen Karl Barth, der als Kirchenvater des 20. Jahrhunderts des Protestantismus gilt. Im eben gehörten Briefauszug schreibt Karl Barth an seine geliebte Charlotte von Kirschbaum und skizziert einen konfliktfreien Ménage à trois zwischen ihm, seiner Ehefrau Nelly Barth und ihr eben der Kirschbaum. Wir werden gleich sehen, ob dieses Dreieck je einmal so harmonisch war, wie Barth sich das erträumt hatte. Zuerst aber ein paar Sätze zu diesen Personen. Karl Barth wurde 1886 in Basel geboren und er lebte bis 1968. In jungen Jahren war er Hilfsprediger der deutschsprachigen Gemeinde in Genf. Da lernte er seine spätere Ehefrau Nelly Hoffmann kennen. Sie war Konfirmandin bei ihm. Seine Karriere als Professor machte er zuerst in Deutschland, Göttingen, Münster. 1935 kam er zurück in die Schweiz, an die Uni Basel. Die Machtübernahme des Nationalsozialismus veränderte Barths Leben. Er widersetzte sich und war Mitbegründer der Bekennenden Kirche. Und jetzt gehen wir aber zurück zu seinem Privatleben, in das eben eine große Unruhe kommt, als er der jungen Rotkreuz-Krankenschwester Charlotte von Kirschbaum begegnet.
Diese Charlotte von Kirschbaum muss eine überaus anmutige Gestalt mit sehr viel Esprit und auch Tatkraft gewesen sein. Geboren wurde sie 1899 in Bayern. In München, wo sie Schwesternschülerin ist, schließt sie sich dem Kreis um den Münchner Studentenpfarrer Georg Merz an. Und Merz wiederum ist das Bindeglied zu Barth insofern, als Merz Kirschbaum auf dem Bergli einführt. Und das Bergli, das war der Ort, wo Barth die Sommer verbrachte mit anderen Theologen, wo man sich traf, wo man diskutierte, wo man Projekte ausbrütete. Dieses Bergli, das war ein Sommerhaus über dem linken Seeufer des Zürichsees.
Ja, und warum funkte es zwischen den beiden?
Es funkte, weil die beiden sich nicht nur erotisch, magisch angezogen haben. Barth ist von Charlotte hingerissen. Er, der Professor, schätzt an dieser jungen Krankenschwester die Zartheit, die Elfenhaftigkeit, aber namentlich auch ihre Wachheit, ihre Interessiertheit, ihre Geisteskraft. Im Jahr 1926 ist es so, dass sich für Karl Barth ein Wechsel ankündigt. Er sitzt noch in Göttingen und wird berufen an die Universität in Münster in Westfalen. Nelly, die bleibt zunächst in Göttingen mit den 5 Kindern. Barth zieht zunächst mal allein dorthin. Er haust in einer Art Junggesellenwohnung. Als Charlotte ihn dann dort besuchen kommt, ja, da vereindeutigt sich dann an einem Mittwoch im Februar das, was vorher schon an Anziehungskraft zwischen den beiden da war und danach, ja, danach ist nichts mehr wie vorher.
Liebstes Löllchen, was ist auch das, wenn man fast nicht mehr leben kann ohne dies andere Menschlein? Wie hast du das nur gemacht, mir so unentbehrlich zu werden, liebes Lollokind? Auf alle Fälle komm und komm früh genug am Tag, damit wir Zeit haben. Schade, Schade, dass es nicht heute sein konnte.
Charlotte ist nicht weniger angezogen von Karl Barth als Mann und aber sicherlich auch als Theologe. Es ist nicht nur die Eroberung eines Mannes, sondern gleichzeitig auch die Eroberung einer ganzen intellektuellen Landschaft.
Ich kann dir nur eines sagen, was ich vielleicht nicht sagen darf. Ich weiß einfach, dass ich dich lieb habe, lieber, als ich es zu denken vermag. Aber nun ist es so und es ist schwer.
Die drei lebten ja tatsächlich ihre Dreiecksbeziehung aus, wohnten sogar zusammen in Münster, wo Barth eben an der Universität lehrte. Es war offenbar eindeutig, welche Frau er liebte oder mehr liebte. Hat er nicht den Mut, den letzten Schritt zu wagen, sich scheiden zu lassen und Charlotte von Kirschbaum zu heiraten?
Karl Barth hatte den Mut und er wollte es auch. Mehrmals hat sich der Knoten geschürzt. Man dachte laut über Trennung und Scheidung nach. Doch immer wieder machte Nelly einen Rückzieher. Sie war unfähig, sich ein Leben ohne Karl auch nur vorzustellen. Barth und Kirschbaum haben das respektiert, schweren Herzens.
Wie sehr diese Dreiecksbeziehung letztlich an beiden Frauen und auch an Karl Barth gezehrt hat, darüber kann man nur mutmaßen. Schriftliche Zeugnisse Nelly Barths sind bis auf wenige Ausnahmen unveröffentlicht. Bei Charlotte, die schon immer von labiler Gesundheit war, manifestiert sich im Alter von 63 Jahren eine beginnende Demenz. Sie verbringt ihre letzten Jahre in geistiger Umnachtung in einer Klinik. Karl und Nelly Barth kommen sich im Alter wieder näher. Barth widmet seiner Ehefrau den letzten, fragmentarisch gebliebenen Band seiner kirchlichen Dogmatik.
Auf dem Stadtbasler Friedhof, dem Hörnli, liegen die drei noch im Familiengrab, Seite an Seite.
Zum Schluss, Elke Baudemortange, diese Beziehungen, die gestalteten sich ja sehr, sehr unterschiedlich. Sie handeln auch in ganz unterschiedlichen Zeiten. Und doch gibt es Gemeinsamkeiten, ein paar Motive, die in mehreren oder gar in allen Geschichten eine Rolle spielen.
Sie gehören alle zur christlichen Frömmigkeitsgeschichte, diese Paare. Sie sind fest verwurzelt im christlichen Glauben, deuten auch ihr ganz konkretes persönliches Geschick aus diesem Glauben. Der Eros, der sie zueinander hinzieht und die Passion, die sie füreinander empfinden, die sie miteinander und auch aneinander erleiden, auch sie werden von diesen Menschenpaaren im Horizont ihres Glaubens gedeutet. Die Rinse ruft Rana nicht nur zu, du, Karana, bist ein Wurf Gottes und du bist ihm schön gelungen, sondern sie sagt auch zu ihm, was bin ich denn, dass Gott mir diesen Menschen gab? Und Nelly Barth wird zu ihrem Ehemann Karl Barth in dem Moment, wo Charlotte von Kirschbaum in ihre Ehe kommt, sagen, weißt du denn nicht mehr, um deines Glaubens willen, habe ich dich damals lieb gewonnen. Und letztlich zeigen alle Geschichten auf ihre je ganz eigene Weise, dass intime Nähe und vertrauter Verkehr sich nicht nur oder gar ausschließlich dem Begehren verdanken, sondern in gleicher Weise dem geteilten Glauben und Denken.
Du selbst hast es gefühlt und ausgesprochen, dass dieses Herz dein ist. Du weißt es, ich weiß es, Gott weiß es.
Nicht wahr? Du verstehst. Du hast nicht Angst vor so etwas. Du kannst das. Du darfst es dir erlauben, die Süßigkeit einer Begegnung anzunehmen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.